kein Kind soll sich zu Hause langweilen. Und ich frage mich, was für eine Welt wäre das denn, wo wir sagen würden, okay, Freizeits sind obsolet, die braucht man nicht. Ja.
Es macht mir doch auch keine Freude, quasi zu sagen, wir müssen an irgendwas an Infrastruktur sparen, was Leuten zugutekommt, die vielleicht nicht so viel Glück im Leben hatten.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble. Ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Göckern und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Es ist vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel, aber dennoch eines, das in den vergangenen Wochen und Monaten ja viele Bremerinnen und Bremer mobilisiert hat. Es muss so im Februar, März gewesen sein, dass bekannt wurde, dass die Angebote des Sportgartens drastisch gekürzt werden müssen. Jetzt muss man dazu wissen, der Sportgarten, der hat unterschiedliche Angebote, unter anderem in der Paulina Marsch, aber auch im Postamt und in der Überseestadt. So, der Grund dafür, ganz einfach, Projektförderung ausgelaufen, Stadt hat kein Geld, Angebote werden gestrichen. Das hat dann innerhalb von kürzester Zeit viele Menschen mobilisiert. 10.000 Unterschriften sollen zusammengekommen sein für die Petition. Letztendlich ist das aber so ein Beispiel dafür, was so vielleicht so ein kleines Ding für Auswirkungen haben kann. Und der Sportgarten war im größeren Zusammenhang eine von sehr, sehr vielen Jugendfreizeiteinrichtungen, bei denen eben die das Geld gestrichen werden sollte und die vor dem ausgestanden haben. So, das war eben das Thema so der vergangenen Woche und Monate. Dann gab es in der vergangenen Woche die Wendung, jetzt wird Geld aus dem einem sogenannten Härtefonds genommen. Aber das ist auch nur eine Rettung, die nur sehr kurzfristig ist, weil 2027 muss schon wieder neu geschaut werden. So, das ist das Setting. Jetzt habe ich Dario Schassampur hier sitzen und Gökhan Brandt. Dario Schassampur ist jugendpolitischer Sprecher der Linken. Das heißt, wir haben heute sozusagen ein bisschen so sein Spezialthema. Gökhan ist wirtschaftspolitischer Sprecher, hat aber auch eine Meinung dazu.
Und ist jung.
Jung seid ihr beide. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, welche Bezüge ihr zu diesen Freizeiteinrichtungen in Bremen habt. Habt ihr welche?
Persönliche Geschichte.
Also ich war früher selber Freizeitgänger. Ich komme ja aus, ich bin in Hamburg geboren, später in Norderstedt aufgewachsen und in Norderstedt kann ich mich erinnern, dass ich einen Großteil meiner Jugend bis auch in die teilweise heranwachsenden Jahre dort verbracht habe. Ne? Also so zwischen, ich sag mal, 12 und 18, 19 habe ich da viel Zeit verbracht. Das war auch einfach eine sehr geile Anlage. Da gab es einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, es gab eine Rasenfläche, wo man dann auch irgendwie so ein paar Footballs werfen konnte oder irgendwie sowas. Wir hatten auch einmal so einen Tag, da hatten wir einen Baseballschläger und einen Baseball. Also wir hatten einfach Platz und waren dann kreativ damit und haben gemacht, was uns sozusagen eingefallen ist. Nebenan war ein Haus, wo man dann zum Beispiel nach der Schule hingehen konnte. Da gab es irgendwie Hausaufgabenhilfe, es wurde gemeinsam gekocht, Billardtisch, Darts, eine kleine Turnhalle, wo man dann auch irgendwie, wenn das Wetter schlecht war, drin Fußball spielen konnte, einen Medienraum, wo man da irgendwie nochmal lernen konnte, wie man zum Beispiel mit dem Internet umgeht, wo man natürlich aber auch vielleicht das ein oder andere Spielchen gespielt hat, was man vielleicht zu Hause nicht hatte, was einem da zur Verfügung gestellt worden ist. Und insgesamt würde ich sagen, hat mich das schon sehr bereichert und auch die einzelnen Gespräche, die ich da führen konnte mit den Pädagogen, die vor Ort waren, die mir auch vielleicht gewisse Perspektiven aufgezeigt haben, die mich auch motiviert haben, weiterzumachen, auch wenn es schwierig war. Also es hat mir wirklich sehr viel gegeben und das möchte ich wirklich nicht missen. Und ich wünsche mir, dass auch viele andere Jugendliche solche Erfahrungen machen können.
Absolut dabei. Also ich muss gestehen, ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen. Wir hatten dort eine Art Freizieh. Das war ein illegal besetzter Keller von einer Grundschule. Der hieß das Rattenloch. Und es hat so ungefähr die gleiche Funktion übernommen. Nur waren die Menschen dort keine Pädagogen, sondern irgendwelche linken Punks. Hat aber richtig Spaß gemacht. Ich habe erstaunlich viel Zeit verbracht. Also Grüße gehen raus an alle. Und ich sehe den Wert davon auch, wenn man es voll mit Pädagogen macht und eine Station hat, wo Kinder einfach hingehen können, Kind sein können, auch abseits vielleicht familiärer Probleme, engen Räumen, all das. Da bin ich total dabei, dass es seinen Wert hat. Nur wir müssen uns halt immer auch fragen, was können wir uns leisten? Und jetzt gerade merken wir einfach, wie brutal knapp einfach Geld ist. Und jetzt soll das verändert werden. Und dann muss ich sagen, ich finde das nicht gut, dass wir das anders machen müssen, dass es gespart werden muss. Aber das gehört zur bitteren Realität dazu.
So sieht es die Politik.
Gökhan hat ja gerade gesagt, irgendwo muss gespart werden. Dari, spart man da an der richtigen Stelle? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man an der Stelle den Rotstift angelegt hat?
Ja, also erstmal generell spart man natürlich nicht an der richtigen Stelle, denn jeder Euro, den du in der Jugendhilfe sozusagen zu wenig ausgibst, den zahlst du doppelt und dreifach bei den Hilfen zur Erziehung. So Hilfen zur Erziehung ist sowas wie Familienberatung, sowas wie vielleicht auch Helfer, die dann sozusagen sich kümmern um Einzelfälle, die vielleicht es nicht schaffen, den perfekten Lebenslauf hinzulegen, sondern dann über Umwege vielleicht ans Ziel gelangen, um das mal jetzt etwas netter zu formulieren. Und gleichzeitig auch, muss man natürlich sagen, steigt dann auch das Risiko, kriminell zu werden bei einigen Fällen. Das heißt, wenn man zum Beispiel es nicht schafft, einige Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe abzuholen, könnte das Risiko bestehen, dass sie dann vielleicht anstatt im Park Fußball zu spielen oder auf irgendwie in einem geordneten Rahmen sozusagen auch unter Anleitung Angebote wahrzunehmen, kann es natürlich auch sein, dass sie sich dann irgendwo in eine Ecke verziehen und anfangen, Drogen zu nehmen, um das mal sehr unterkomplex zu formulieren. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel in einer Sucht ist, dann gerät man vielleicht auch in eine gewisse Beschaffungskriminalität und so weiter. Das Rädchen dreht sich. Und einige Schicksale zeigen das ja auch, was passieren kann, wenn man in, ich sag mal, Vororten zum Beispiel aufwächst oder in sehr abgeschotteten Regionen, die dann wenig Angebote haben für Kinder und Jugendliche und man dann auf die sogenannte schiefe Bahn gerät. Ne? Kann alles passieren. Generell ist es so, dass jetzt zum Glück am Ende nicht gespart worden ist. Also diese Dringlichkeit, die haben wir dann ja auch am Ende unter den Menschen, die in Verantwortung waren, an der Stelle erkannt, zum Glück.
Warum ist die vorher nicht erkannt worden?
Also ich muss nochmal ein bisschen weiter ausholen, um das mal zu erklären. Es war von Anfang an nicht geplant, überhaupt irgendwo zu kürzen, insgesamt. Was vorgeschlagen worden ist, war eine Umverteilung. Man wusste, dass in Bremen die meisten Einrichtungen, also ich glaube, man kann sagen, so ziemlich jede Einrichtung einfach unterfinanziert ist. Also das geht bis zu einem Punkt, wo man sagen muss, dass einige Freizeits auch gar nicht regelmäßige Öffnungszeiten gewährleisten konnten. Also wenn mal eine Person krank ist, sah es schon in einigen Einrichtungen sehr schwer aus. Und am Wochenende über so Wochenendöffnungszeiten, da braucht man auch in einigen Freizeits gar nicht erst zu reden. Ne? Und gerade dann ist es ja wichtig, dass diese Einrichtungen offen sind, wenn die Kinder und Jugendlichen halt eben Freizeit haben. Ne? Und das hat man natürlich, wenn man schulpflichtig ist, eher am Wochenende als unter der Woche. Deswegen hat man vorgeschlagen, erstmal unter den Stadtteilen, was die Budgets angeht, Gerechtigkeit herzustellen. Damit ist gemeint, wir legen jetzt Kriterien fest, nach denen die Stadtteile Geld bekommen. Dieses Kriterium ist natürlich, wie viele Jugendliche sind in einem Stadtteil und wie viele Jugendliche haben besondere Bedarfe, weil sie zum Beispiel in prekären sozialen Lagen sind. So, das ist das Erste. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass man gesehen hat, okay, die Bevölkerungsentwicklung hat sich verändert im Vergleich von vor 10, 15 Jahren. In der Neustadt zum Beispiel gibt es jetzt deutlich weniger Kinder und Jugendliche mit Bedarf. Dafür gibt es zum Beispiel in Bremen-Nord deutlich mehr Jugendliche, die einen Bedarf haben an solchen Einrichtungen. Führt am Ende dazu, dass der Topf insgesamt natürlich gleich groß bleibt, sogar steigt. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch eingeführt, dass es Tarifsteigerungen gibt, die berücksichtigt werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend bezahlt werden können. Führt aber dann dazu, dass in den einzelnen Stadtteilen natürlich eine Umverteilung stattfindet. Jetzt ist es so, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja keinen Stadtteil in Bremen, wo dann Träger oder Jugendliche kommen würden und sagen würden, ey, ganz ehrlich, wir sind viel zu überbesetzt. So, die Einrichtung, die kannst du dicht machen, die brauchen wir gar nicht. Das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen kam es dann dazu, dass Einrichtungen in einigen Stadtteilen schließen mussten, wo sie wirklich gebraucht wurden, meiner Meinung nach auch, um dann dafür Angebote woanders, wo sie noch mehr gebraucht worden, zu eröffnen. Also wir kriegen jetzt zum Beispiel in der Überseestadt kriegen wir jetzt ein neues Freizeit hin, ne? Weil dort einfach gar keine Infrastruktur war für Kinder und Jugendliche, bis jetzt auf den natürlich sehr guten Skatepark vom Sportgarten, der in der Überseestadt ist, und anderen kleinen Projekten. Aber natürlich muss man sagen, das Freizeit in der Neustadt, das Freizeit Buntentor in dem Fall, was jetzt zusammengelegt wird mit dem Freizeit Neustadt, das hätte auch an dieser Stelle bleiben können, hätte auch eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Dementsprechend ist das natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Das ist die eine Sache, die passiert ist. Die andere Sache, die passiert ist, es gibt jetzt neue Förderrichtlinien. Also wenn ein Träger öffentlich gefördert wird, also Geld vom Staat bekommt, sage ich mal, dann gibt es bestimmte Kriterien, die er oder sie erfüllen muss. Ne? Die Richtlinien, die es jetzt gibt, die sagen zum Beispiel, eine Einrichtung muss immer nach dem Vier-Augen-Prinzip handeln. Das heißt, es müssen immer zwei Personen vor Ort sein, wenn die Tür auf ist. Es gibt jetzt zum Beispiel feste Öffnungszeiten, also Kernöffnungszeiten, die erfüllt werden müssen, unter anderem halt auch am Wochenende. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Regelungen zum Angebot, was geleistet werden muss. Und das ist natürlich für viele Einrichtungen ein Plus. Ne? Also es gibt jetzt Förderstandards, die besagen, eine Einrichtung muss jetzt zum Beispiel 3 Stellen haben. Es gab vorher Einrichtungen, die hatten vielleicht nur 1,5, 1,6. Das heißt, eine Person vielleicht in Vollzeit und eine in Teilzeit. Jetzt haben die Einrichtungen das Recht, sozusagen Geld für 3 Stellen zu beantragen. Was ja eine super Sache ist. Das Problem ist aber, wenn das Budget insgesamt nicht in einem Maße steigt, dass das hinterlegt, dann kommen wir zu einem Zweikampf verschiedener Einrichtungen. Also ich mache mal jetzt ein einfaches Rechenbeispiel. Sagen wir, wir haben jetzt zum Beispiel in Stadtteil X 3 Einrichtungen, die wurden vorher mit jeweils 100.000 Euro gefördert. Das Budget insgesamt war also 300.000 Euro hoch. So, jetzt gibt's die neuen Förderrichtlinien. Wir haben immer noch 3 Einrichtungen. Aber da die Einrichtungen jetzt das Recht haben, mehr zu beantragen, beantragen sie jetzt 150.000 Euro. Das Budget im Stadtteil ist aber immer noch bei 300.000 Euro. Die beantragten Fördersummen liegen jetzt bei 450.000 Euro. Eine Einrichtung muss dann in dem Fall gehen. Und das ist ein Zustand, den ich die letzten Jahre jetzt kritisiert habe. Es war ja jetzt mindestens ein Jahr lang klar, dass wir auf die Situation zulaufen. Und es war klar, es ging einfach nicht ohne mehr Geld. Also wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, sieht es so aus. Die einzelnen Einrichtungen haben jetzt das Recht, mehr Geld zu beantragen. Super. Es gibt aber im Topf nicht insgesamt mehr Geld. Schlecht. Bedeutet, dass man mit dem gleichen Geld jetzt weniger Einrichtungen fördert. Was natürlich dazu führt, dass an einigen Orten die Gefahr besteht, dass eine Einrichtung schließen muss. Und es ist schon seit über einem Jahr klar, dass wir auf die Situation zulaufen, und dementsprechend gab es auch viel Protest. Zu Recht. Und ich bin auch übrigens sehr dankbar und auch in gewisser Weise stolz auf die Jugendlichen, die wirklich so zahlreich immer zu den Sitzungen gekommen sind und ihren Unmut freien Lauf gelassen haben. Es gab in der Koalition einige, die haben das hingenommen und wollten das durchziehen. Ich persönlich, ich konnte das auch vor allem mit meiner persönlichen Erfahrung mit den Freizis, die ich in meiner Jugend hatte, einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deswegen habe ich versucht, bis zum letzten Moment dafür zu kämpfen, dass trotzdem noch Einrichtungen, die schließen sollten, weiterhin berücksichtigt werden. Zwar nicht unter den Förderstandards, die wir denen gerne gegeben hätten, allerdings trotzdem immer noch als erhaltene Struktur, die eines Tages hoffentlich aufgestockt wird. Und bei einigen Einrichtungen sah es wirklich schlecht aus, ne? Also unter anderem den Sportgarten. Beim Sportgarten war es klar, okay, auch die östliche Vorstadt ist ein Stadtteil, der jetzt durch die Umverteilung weniger Geld haben wird Und wir haben da große Einrichtungen. Wir haben da die Friese, wir haben da den Sportgarten, wir haben da das Sivalhaus als kleinere Einrichtung, aber wir haben dann zum Beispiel noch die Miriam-Gemeinde, wir haben das BDP-Haus, also wirklich viele Einrichtungen, die sich jetzt wirklich ein sehr kleines Stück des Kuchens teilen müssen. Und da haben wir dann den Härtefallfonds initiiert im Rahmen der Haushaltsverhandlungen um den Jahreswechsel herum. Und aus diesem Geld wird jetzt der Sportgarten und das Sivalhaus gerettet, vorerst bis zu den nächsten Haushaltsverhandlungen. Und dann wird es Aufgabe der nächsten Regierung sein, dafür zu sorgen, dass da ausreichend Geld hinterlegt wird, um sicherzustellen, dass alle Einrichtungen bleiben.
So, Gökhan, das war jetzt ein sehr langer Vortrag, einordnender Vortrag nochmal von Dari zum ganzen Thema. Darf auch mal sein, auf jeden Fall. Das musste man ja nochmal so zusammenbringen, ne, damit sozusagen alle abgeholt sind, wo jetzt gerade der Stand ist. Inwiefern hat euch als FDP das Thema überhaupt, war das überhaupt ein Thema bei euch?
Natürlich ist es ein Thema bei uns. Also wir müssen ja zu jedem Thema positionieren. So. Also jede Partei sagt zu allen Themen immer etwas, auch wenn sie vielleicht nicht die eigenen Schwerpunkte sind. Das gehört einfach auch dazu. Man will ja gehört werden und auch bei Themen, die vielleicht nicht mit einem assoziiert sind. Das hat dann aber so interessante Effekte, dass Leute dann solche Themen besetzen, vielleicht mal die Klimaunion gründen und dann bundesweit bekannt werden. Oder dass zum Beispiel Betriebsräte sagen, sie wollen unbedingt mit Gökhan sprechen, auch wenn er in der FDP ist, bei diesem Betriebsrat-Pairing demnächst. Also insofern muss ich sagen, das hat durchaus seinen Zweck. Wir finden das schade, wie es läuft tatsächlich. Und bei Dari hat man ja gerade gesehen, dass so eine Kombination aus, man kann ihm glaubhaft glauben, ihm ist das Thema wichtig, der hat sich damit auseinandergesetzt, er ist ja so tief im Thema. Gleichzeitig der unangenehmen Seite des Regierungshandelns, Geld ist knapp, wo verteilt man es hin? Und dann muss man da entsprechend Kompromisse finden. Ein Teil der Realität ist, dass Geld knapp ist und natürlich wir jetzt super viel Geld bisher in die Hand genommen haben. Es gab auch Kürzungen zwar dadurch, dass sie nie erhöht worden sind. Das Budget war 2019 bei etwa 9 Millionen Euro, wurde nur einmal 24 erhöht, etwa 7%. Und jetzt kommen diese automatischen Erhöhungen, also die Dynamiken mit rein. Das hat natürlich bei einer Inflation, also beim Kaufkraftverlust von etwa 20% seit 2019, natürlich die Folge, dass das Angebot schlechter werden muss, wenn die Leute gleichzeitig weniger Geld da kriegen und die Infrastruktur weniger Geld kriegt. Aber man muss auch sagen, wenn man so ein Freizeit mal besucht, das habe ich einfach mal gemacht, wir haben ja auch drei in Bremerhaven, da sind Kids, wunderschön. Es sind aber nicht ansatzweise mehr als 1% der Jugendlichen in einem Freiziel tatsächlich aktiv. Und dann ist natürlich die Frage, ist das Geld dort gut aufgehoben oder zum Beispiel im Bereich Schule oder im Bereich Ausbildung, wo die gleichen Zielgruppen natürlich anders erreicht werden würden. Und da hat man ja bei Daris Ausführungen gesehen, das macht keinen Spaß, diese Abwägung zu treffen. Aber natürlich, die muss man auch an der Stelle wieder treffen.
Hast du da eine Statistik, also dieses mit dem 1%?
Ja klar, du kannst ja nachgucken quasi, wie viel, also das ist geschätzt, wie viele junge Leute gibt es in Bremen, das sind so etwa 85.000 bis 90.000 wird geschätzt und dann natürlich die Besucherfrequenzen, die protokollieren das natürlich nicht, ne? Also die Freie sind ja ungezwungene Einrichtungen, das heißt, du kannst da einfach hinkommen, kannst da einfach da sein und das erleben, das heißt aber es gibt natürlich Schätzwerte, die gehen aus verschiedenen Verwaltungsdokumenten hervor und dann je nach Freizieh von 20 in Bremerhaven bis hin vielleicht auch zu 400 hier, je nachdem, wo es in Bremen City ist und dann kommst du aber auf den Mittelwert und musst du sagen, okay, alle Kinder, die es gibt in Land Bremen und alle Kinder, die schätzungsweise Freizeit besuchen, sind dann nicht so viele.
Das, der Unterschied ist aber ja, das eine ist freiwillig, ne, für die Kinder und das Kinder und Jugendlichen der Besuch und das andere ist nicht freiwillig. Ne? Schule ist ja nicht freiwillig. Das heißt, so
klar, was hat
euer oder dein
Wert?
Vorschlag ist, genau, ist sozusagen, dass eben dieser Ort, der ja besucht werden muss, ne, die Schule, dass mehr dort finanziert wird, um zum Beispiel, sag ich jetzt so ganz platt, auch Nachmittagsangebote irgendwie auszubauen, mit dem gleichen Effekt.
Genau, und das wäre ja zum Beispiel aus meiner Sicht ein Auftrag der Schulen und der Kinderbetreuung allgemein dafür zu sorgen, dass wir den Ganztag überall haben. Und an der Stelle konkurriert das ja auch zu einem gewissen Grad miteinander. Du kannst ja Kinder im Ganztag unterbringen und dort mit Pädagogen quasi aussehen oder in einem Freizieh. Und ich sehe natürlich auch ein, dass es verschiedene Konzepte sind, die aber so eine große Überlappung haben. Und dann muss man sich natürlich fragen, was will man eigentlich? Und ich würde sagen, ich sehe den Ganztag in der Schule besser als besser da, wenn er denn so stattfinden würde, wie man sich jetzt vorstellt.
Kann man das so gegeneinander aufwiegen?
Was Gökhan sagt, finde ich, ist voll die legitime Position und ist auch gerade in der Konzeption. Wie kann man Freizies und Ganztagsschule miteinander verbinden? Natürlich kann man darüber reden, muss das Freizieh jetzt an die Schule sozusagen oder muss die Schule ins Freizieh? Ne? Da gibt es verschiedene Modelle und verschiedene Pro- und Kontra-Argumente. Aber dass es da eine Verzahnung geben muss, das ist auch allen klar. Was ich gerne an dieser Stelle nochmal betonen würde, du hast ja gerade nochmal darüber gesprochen, ja, es ist eine schwierige Abwägung. Genau, es war in weiten Teilen immer eine schwierige Abwägung, ist es immer noch. Aber das Verhandlungsergebnis am Ende unserer Fraktion, das ist ja gewesen, dass jetzt keine Einrichtung schließen muss. Auch der Sportgarten wurde gerettet, auch das Wahlhaus. Und noch dazu muss man sagen, dass in der Neustadt eine Einrichtung zusammengelegt worden ist mit der anderen. Das heißt, wir haben da vorher zwei Einrichtungen gehabt mit jeweils zwei Stellen. Jetzt haben wir eine Einrichtung mit drei Stellen. Das heißt, es gibt eine Einrichtung dann dort eine Verbesserung. Trotzdem ist es natürlich sehr schade, dass das Freizeit Buntentor jetzt wahrscheinlich schließen muss. Und ich hoffe, dass das im Rahmen der nächsten Haushaltsverhandlungen wieder hergestellt werden kann. Dafür sollte sich die nächste Regierung verantwortlich fühlen. Eine Sache, die ich gerne auch nochmal sagen würde. Es handelt sich jetzt bei diesen Jugendhilfestrukturen und diesen Freizeits jetzt nicht um irgendwie eine Almose der Stadt an die Kinder. Also das machen wir jetzt nicht irgendwie ehrenamtlich, weil wir uns denken, oh ja, irgendwie die armen Kinder, die brauchen ja auch irgendwie Freizeit. Es ist ein Rechtsanspruch. Also im SGB 8 ist festgehalten, dass die Kommunen Kinder- und Jugendhilfe stellen müssen. Und konkret steht da drin, dass Räume zur Verfügung gestellt werden müssen, die von den Kindern und Jugendlichen selbstverwaltet gestaltet werden. Ne?
Das wiederum spricht ja gegen diese Schulgeschichte, ne? Weil da ist es ja eben nicht der Fall.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es, egal wie man das macht, ob man das jetzt im Rahmen der Schule macht, den ich ehrlich gesagt sehr starr finde, oder ob man das zum Beispiel in einer anderen Einrichtung macht, in einem Freizeit, vielleicht auch sogar in so komischen Projekten wie dieses Rattenloch, von dem du gesprochen hast.
Ich guck, ob es das noch gibt eigentlich.
Was wahrscheinlich so ähnlich ist wie das Silwallhaus. Ne, da kommen dann vielleicht unter Umständen Sachen raus, die einem politisch nicht so genehm sind, wenn man jetzt irgendwie CDU-Mitglied ist. Aber am Ende des Tages ist das exakt die Definition von Jugendhilfe im SGB 8.
Ja, tatsächlich, Dari, also da frage ich mich natürlich aber auch, warum müsst ihr denn dann die Leute das so verkaufen? Also anscheinend sind sie ja nicht so happy mit dem, was ihr da macht als Regierungsfraktion. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, dass Freizeit im Buntentor darf nicht geschlossen werden. Wir haben ein ähnliches Thema in Bremerhaven gehabt mit den Familienzentren, wo aus fast 10 eine überschaubare Zahl geworden ist. Und da muss man sagen, es hat natürlich auch Synergieeffekte, ne? Weil die Leute dort arbeiten oft auch nicht in Komplettteilzeit. Und dann hast du teilweise Immobilien stehen, wo Leute nur 25 Stunden die Woche arbeiten mit irgendwie 1,5 Planstellen. Und das sind dann natürlich auch Konzepte, die sind dann auch pädagogisch nicht mehr so tragfähig. Wenngleich natürlich längere Anreise, all das erschwerende Faktoren sind für Kinder, das überhaupt wahrzunehmen. Ich glaube, wir brauchen einfach etwas, um Kinder Kind sein zu lassen, auch wenn sie aus schwierigen Haushalten kommen. Und dass die Freizeit eine wichtige Aufgabe erfüllen, bin ich total dabei. Gleichwohl, ich sehe das tatsächlich eher bei den Schulen und an der Stelle natürlich so ein SGB 8, wir sind Land, ne, wir können das nicht ändern, aber da hat man den Leuten auch ein bisschen zu viel versprochen. Also das ist so ein allgemeines Problem von Sozialpolitik, die ich feststelle. Man schreibt einfach irgendwelche Sachen in Gesetzbücher und hält sie nicht ein. Und dann haben es einfach andere Leute und andere Ebenen auszubaden. Sei es die Kita-Betreuung, all das oder die Versorgungslage mit Kita-Plätzen. Man schreibt einfach alle möglichen Sachen rein, die man gut findet und stellt sie nicht sicher. Und das ist natürlich einfach schwach.
Ich hätte dazu noch mal folgende Nachfrage, weil wir sprechen ja jetzt über eine, und das ist vielleicht dann schon ein Unterschied zu Familienzentren, die sich ja auch an oder vor allem auch an Erwachsene richten. Wenn man von jungen Menschen, also von Kindern und Jugendlichen erwartet, dass sie nach ihrem Schulbesuch sich da in irgendeinen Bus setzen oder in eine Bahn setzen und also in Bremen-Nord fällt mir jetzt dieses Beispiel in Marcel ein, dieser Jugendclub über den gesprochen wurde, oder Ups, über den, der auch von der Schließung bedroht war. Da hat man dann mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen und die würden das niemals machen. Die würden nicht, also wenn das Ding zu ist, dann sind die halt trotzdem an dem Ort oder in dem Umfeld. Die würden sich halt nicht in einem Bus oder in eine Bahn setzen, um halt irgendwo anders hinzufahren, nur weil es halt eine zweite oder eine dritte Einrichtung im Stadtteil gibt. Das ist schon ein Unterschied. Oder siehst du das anders?
Nein, natürlich ist das so, aber das ist ja, weil man sich ja in sehr Effekte
gewöhnt hat. Hast du so Pech gehabt?
Nein, aber also, es macht mir doch auch keine Freude, quasi zu sagen, wir müssen an irgendwas an Infrastruktur sparen, was Leuten zugutekommt, die vielleicht nicht so viel Glück im Leben hatten. Also, ist auch eine absurde Position, dass ich das jetzt erklären muss, was er sein, also die Regierungswahl hier ausbockt, ne? Ich hätte ja auch einfach sagen können, ihr macht's alle ganz böse. An der Stelle ist es halt einfach so, dass natürlich, wie laufen Haushaltsberatungen ab? Dann teilweise mit dem Rasenmäher gesagt, überall muss 2-3% gespart werden. Es gibt einige wenige Schrundbereiche wie Justiz und Polizei. Und dann ist das eine unangenehme Entscheidung, die man dann treffen muss. Und das gehört dann zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, dass es einfach auch so ist und dann nicht einfach zu sagen, ihr seid die Bösen, die das alles zumachen müssen. Aber das ist die Konsequenz dessen, dass Kinder dann weiterfahren müssen. Und dass natürlich alle gerne am besten noch mehr Freizeits mit noch mehr Pädagogen und noch mehr Angeboten, hätte ich auch gerne. Aber das gibt die Haushaltslage nicht her. Und die Haushaltslage heißt am Ende des Tages auch unser Wirtschaftsstandort Bremen, gibt es nicht her, dass wir es weiter ausbauen. Und dahin müssen wir doch erstmal kommen, dass wir uns all das quasi leisten können müssen, indem wir dieses Geld wieder verdienen. Und das ist gerade ganz weit weg von der Realität.
Also zwei Sachen dazu. Also was wir uns auf jeden Fall nicht leisten können als Land Bremen, ist, dass wir in 10 Jahren explodierende Kosten haben bei den Hilfen zur Erziehung. Also das
haben wir jetzt schon
gesprochen.
Haben wir jetzt schon.
Was sind die Hilfen zur Erziehung? Also was genau konkret meinst du da?
Also klassischerweise sowas wie Familienberatung oder Menschen, Sozialarbeiter, die dann in Krisenfällen da sind, Leute, die Jugendliche vielleicht auch ein Stück weit begleiten müssen auf ihrem Weg Richtung Abschluss und so weiter. Das alles kann man grob zusammenfassen unter Hilfen zur Erziehung. Und wenn du jetzt gerade zu Recht anmerkst, dass die Hilfen zur Erziehung viel zu hoch sind, womit du auch recht hast, wir sind da pro Kopf, glaube ich, sehr weit oben in Bremen, dann ist auch jetzt die Frage, wie kriegen wir das denn runter? Und die effektivste Methode, die Kosten in diesem Bereich runterzukriegen, das ist Prävention. Und Prävention findet nicht irgendwie in einem luftleeren Raum statt. Prävention findet auch nicht irgendwie so statt, dass man da irgendwie eine Person im Büro beschäftigt, die dann irgendwelche TikToks dreht, die in die Jugendlichen dann kommentieren. Nee, da muss man wirklich auf die Menschen im Real Life zugehen, die sozusagen den Bedarf haben. Und jetzt auch nochmal ein bisschen weitergedreht, das Rad. Ich finde, man sollte diesen Aspekt auch nicht nur unter dieser Überschrift Prävention sehen und ja, wir brauchen die Freizeits, weil den Kindern und Jugendlichen geht es so schlecht und die werden sonst alle kriminell. So ist natürlich ein Teil davon, ne? Aber vor allem geht es mir persönlich darum, dass ich fest davon überzeugt bin, dass jeder Jugendliche, jedes Kind in Bremen das Recht darauf haben sollte, ein Angebot zur Verfügung gestellt zu bekommen, mit dem es seine Freizeit verbringen kann. So. Kein Kind soll sich zu Hause langweilen. Und ich frage mich, was für eine Welt wäre das denn, wo wir sagen würden, okay, Freizeits sind obsolet, die braucht man nicht. Ja, so, das wäre eine Welt, in der es viel weniger Begegnungen gäbe unter Kindern und Jugendlichen. Man würde ja jedem Kind und Jugendlichen sagen, ja, okay, es gibt keine Räume für dich hier draußen, es gibt keinen Fußballplatz, keine Einrichtung, keinen Basketballkorb, keine Ahnung. Dein Raum ist das Zimmer.
Ja. Du eins hast.
Wenn, richtig, wenn du überhaupt ein eigenes Zimmer hast, ja, aber sagen wir mal, du hast dein eigenes Zimmer, dann gehst du zur Schule, nach der Schule kommst du nach Hause, machst den Fernseher an, spielst an der Playstation, gehst schlafen, nächsten Tag wieder Schule. Was machst du am Wochenende? So, keine Ahnung, ist glaube ich,
ja,
keine schöne
Kindheit.
Diese
Welt wollen wir nicht. Also bin ich total dabei. Diese Welt wollen wir nicht. Ich möchte eine Welt, in der Kinder einen Raum haben. Ich bin ja auch Vater als einer von wenigen Politikern hier in Bremen muss da einfach auch sagen, natürlich möchte ich das für jedes Kind. Aber das müssen wir sicherstellen können, indem wir diese Einnahmen erzielen, um so etwas finanzieren zu können. So, und dass Prävention allgemein in der Verwaltung und in der Politik zu wenig Beachtung bekommt, bin ich auch total dabei. Das ist aber quasi im Gesundheitswesen genauso. Also du kannst viele Sachen quasi, wenn das Problem da ist, behandeln lassen für ziemlich teures Geld. Präventive Maßnahmen sind aber teilweise ab Alter XY oder entsprechendem Vorerkrankungsbild. Das ist ein riesen Problem. Aber du kannst natürlich auch immer in solchen Konzepten, und wenn man jetzt mal von den Freizeits ein bisschen weggeht, sind frühen Hilfen, die du angesprochen hast. Da gibt es einfach auch Formate, die Quatsch sind. In Bremerhaven gibt es ein Format, wo einfach alle Haushalte, die ein Kind bekommen, angeschrieben werden mit einem Zwangstermin. Die kriegen quasi einen Termin aller, hallo, wir sind übrigens die von den frühen Hilfen, wir kommen am so und so vielten vorbei. So, ich habe mich bei denen gemeldet und habe denen gesagt, erstens, das wollen wir nicht. Zweitens, ich habe eine Kontaktsperre bei mir als Berufspolitiker. Sie hätten das gar nicht erfragen dürfen. Da sind sie aber trotzdem vorbeigekommen. Also, ne, und dann hast du halt einfach so Geschichten, wo du dich fragst, wer zum Henker hat sich das ausgedacht? Und dann läuft da natürlich auch eine Menge Geld in die Miese, was vielleicht in anderen Projekten für Jugendliche und Kinder genutzt hätte werden können, die sinnvoller gewesen wären. Und diese Frage muss man sich halt trauen aufzumachen, was im sozialen Bereich einfach immer mit einer Angst begegnet, es überhaupt aufzumachen. Aber natürlich wird es Maßnahmen geben, im Allgemeinen gesprochen, wo Geld vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist wie vor 20 Jahren.
Gökhan, du vermischst da was. Die Prävention sind nicht die Hilfen zur Erziehung. Die Prävention ist eine unbeschwerte Jugend, sage ich mal. Das ist die Prävention. Du sagst, die Kosten für die Hilfe zur Erziehung sind zu hoch. Okay.
Da seid ihr euch auch einig, ne?
Ja, klar. Also. Genau. Er sagt, die Kosten sind zu hoch. Jetzt ist sein Vorschlag, okay, dann können wir uns die Freizeits nicht mehr leisten.
Nö, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nein, ne, aber du sagst ja, du stellst da zumindest in Frage, ob man sich das noch leisten sollte. So.
Nein, was aber dann, muss das nicht immer fragen, wo ist es? Nein.
Nein, was passiert dann 10 Jahre später? Dann steigen ja die Kosten wiederum auf der anderen Seite. Das heißt, was du...
Ja, willkommen in der Politik, Kurzfristigkeit wird belohnt.
Nee, aber willkommen bei der FDP, langfristige Perspektiven gibt's nicht. Man denkt nur von Wahl zur Wahl. Also, sorry für den kleinen Seitenhieb, du weißt.
Alles gut, ich kann das ab.
Wir mögen uns ja. Ich habe überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man an einigen Orten Geld verschwendet. Ich meine, wir sehen es auch aktuell in Bremen im Jobcenter, wurde massiv Geld verschwendet. Das kann man auch einfach mal so sagen. Kann man auch einfach mal so sagen.
Ja.
Aber dieser eine Kreativraum, ja, im Jobcenter, der 900.000 Euro gekostet hätte, wenn du der Kinder- und Jugendhilfe 900.000 Euro gegeben hättest, dann hätten wir jetzt mehr Einrichtungen als vorher. Also wir reden jetzt über den ganzen Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, über ungefähr 13 Millionen Euro. 13 Millionen Euro im Vergleich zu einem Landeshaushalt von 6 Milliarden ist verschwindend wenig, verschwindend gering. Und jetzt, wenn wir uns das mal im bundesweiten Vergleich angucken, da ist Bremen Schlusslicht. Also anteilig am Haushalt gibt Bremen am wenigsten von allen Bundesländern für die offene Kinder- und Jugendarbeit aus, trotz Stadt-Staaten-Effekt. Das muss man auch nochmal sagen. Trotzdem.
Gökhan, hast du da sozusagen Verständnis dafür, für diesen Ärger, den es eben gibt bei den Betroffenen? Also es sind ja nicht nur Jugend und Kinder und Jugendliche betroffen, sondern auch Eltern betroffen, die sich darüber ärgern, weil es stimmt ja, das ist ja jetzt auch ist ja auch unter der Überschrift Soziales, ne, wenn man so möchte, diese Jobcenter-Geschichte. Das heißt, man hat einerseits diese von Schließungen bedrohten Einrichtungen. Ich bin ein Jugendlicher, der regelmäßig dahin geht und bekomme dann an anderer Stelle mit, aber da wird so und so mit meinem Geld umgegangen. Ist vielleicht ein Stück weit auch Whataboutism, aber letztendlich ist es ja quasi, es ist ja ein Topf Bremen sozusagen, ne, aus dem eben Geld für unterschiedliche Kanäle kanalisiert wird. Und das entlädt sich dann in Wut.
Ich kann das absolut verstehen und es würde mir ja genauso gehen, wenn ich ein betroffenes Elternteil wäre. Also und jetzt fairerweise, ich streiche gar nichts, ne, sondern es ist ja eher die Koalition, die sich geeinigt hat, das irgendwie anders zu machen und so ein bisschen das Bunten dabei außer Acht lässt. Das ist ja eine Realität, die Leute betrifft. Und alles betrifft die Menschen. Und ich kann das total verstehen. Ich meine, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, obwohl der Reda Kautsch gesagt hat, das zu streichen. Und ich würde auch mal extravaganten Vorschlag machen und sagen, lass doch diesen blöden Kreativraum statt mit Farbe malen für Arbeitslose dafür nutzen, dass wir daraus ein Freizeitpark in der Innenstadt machen. Dann wäre es wenigstens gut angelegtes Geld. Ja, wir brauchen diese Räume und es ist schlecht, dass wir da quasi schon gespart haben durch die Inflation und deren kalte Progression und jetzt quasi noch einen Standort verlieren werden. Aber es gehört halt leider Gottes dazu, dass man irgendwo, wenn man sparen muss, wie im Privaten auch, Entscheidungen trifft. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätte die FDP diese Entscheidung getroffen, sondern es ist tatsächlich die Regierungskoalition am Ende des Tages.
Da hat er einen Punkt.
Nee, hat er nicht.
Doch?
Nein. Es wurde ja nicht gespart.
Ach komm, ein Standort ist weg.
Zwei Standorte wurden zusammengelegt, die 800 Meter Luftlinie voneinander entfernt waren. Für diese zwei Einrichtungen, die zusammengelegt worden sind, gibt es aber in der ganzen Stadt 3-4 neue. Also es wurde nicht gespart. Maximal kann man sagen, es wurde umverteilt.
Warum haben die Leute denn den Eindruck, dass gespart wurde?
Genau. Und das ist tatsächlich eine Sache, auf die ich als nächstes hinaus wollte. Wir haben ja auf der einen Seite viele positive Effekte jetzt, ne? Wir haben mehr Geld im Topf. Wir haben die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitern in einem Freizeit steigt. Ja. Wir haben insgesamt in der Stadt gesehen viel mehr Stellen als vorher. Wir haben vorher etwa 80 Stellen gehabt, wir haben jetzt 91 Stellen. Ja, also wir haben 10% mehr Sozialarbeiter jetzt bald in dieser Stadt. Trotzdem haben alle gedacht, oh nein, mein Freizeit wird gekürzt. Und da muss man einfach sagen.
Schlecht kommuniziert.
Richtig. Da, also hat, das sehr schlecht kommuniziert. Da hat das Sozialressort einen grottenschlechten Job gemacht, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Ich verstehe nicht bis heute, wie man nicht mit dieser Message an die Öffentlichkeit gehen wollte, sondern einfach erlaubt hat, dass sich im Dunkeln irgendwelche Gerüchte bilden. Also es wurden wirklich Jahre zuvor, ja, also als der Koalitionsvertrag schon beschlossen worden ist, ne, da war ja klar, okay, es wird Veränderungen geben. Ich verstehe nicht, warum man nicht transparent war und von Anfang an gesagt hat, hey, das und das passiert. Es wird jetzt vielleicht zwar in der Neustadt jetzt eine Einrichtung geben, die zusammengelegt wird, aber insgesamt ist das für die Stadt ein Gewinn. Alle Leute in Bremen-Nord können sich freuen, dass es da jetzt viel mehr Stellen geben wird als vorher. Die Leute in der Überseestadt können sich freuen, dass da jetzt ein neues Freizeit entstehen wird. Die Leute in der Fahr können sich freuen, dass Einrichtungen jetzt aufgestockt werden, während alle insgesamt behalten werden. Das hätte man von Anfang an so kommunizieren können, aber nein, man hat sich immer versteckt. Meiner Meinung nach war man dort einfach nicht mutig genug, ja? Weil man, oder vielleicht ist mutig auch das falsche Wort. Ich glaube, meiner Meinung nach hat man einfach viel zu sehr diesen bürokratischen Blick, ne? Weil man dann ja sagt, okay, wir können das jetzt nicht kommunizieren, weil der Beschluss steht ja noch aus. Obwohl die Vorschläge ja schon längst auf dem Tisch liegen. Was die Projektmittel angeht, das beschließen ja noch die Beiräte. So, da können wir ja jetzt noch gar nichts zu sagen. Auch wenn es natürlich Vorschläge gibt, die Beiräte zu 99% folgen werden. So, ich glaube, da arbeiten einfach viele Leute hinter irgendwelchen Schreibtischen und haben auch ein bisschen den Blick für die Menschen verloren und welche Bedarfe die Menschen haben. Und Aufklärung, Kommunikation ist auf jeden Fall ein Bedarf, ein Bedürfnis, das nicht erfüllt worden ist. Und das kreide ich denen auch an und das tue ich auch öffentlich.
Ja, bin ich total dabei. Dass Verwaltung nicht menschengetreu kommunizieren kann, ist easy. Das kann man auf jeden Fall bestätigen. Nichtsdestotrotz. Also ich glaube, da ist ein Muster zu erkennen. Es ist nicht nur, also es ist ja leicht, quasi ex post, also nachdem das passiert ist und abgeräumt worden ist, zu sagen, das war ja nie ein Problem, es war ja schon immer mit einer Lösung verbunden. Und da sehe ich auch ein Muster im sozialen Arbeitsressort, weil wir hatten schon richtig viele Themen, also sei es jetzt Jobcenter 1 als Skandal, als die Geldmittel weg waren, die SNI-Mittel, als jetzt der Skandal mit dem Jobcenter wieder ist, als die ESF-Probleme waren. Also das ist ja immer ein Muster, irgendwas passiert, dann tut man irgendwas im Hintergrund, um es irgendwie zu fixen, und dann hieß es war eigentlich nie wirklich ein Problem. So, und fairerweise, und da haben die Leute, die Träger und die Eltern und wahrscheinlich sogar andere Parteien und Fraktionen, die sogar vielleicht eine Regierungsverantwortung sind, eine ähnliche Meinung wie ich jetzt. Und zwar, doch, es war ein Problem und es war vielleicht gar nicht klar, dass so etwas erhalten bleiben wird, sondern es wurde dadurch erhalten, indem sich Protest stark gemacht hat, indem Leute auf die Straße gegangen sind und indem auch vielleicht Fraktionen nochmal interveniert haben bei ihren Koalitionspartnern, weil sie die Dringlichkeit und Bedeutung erkannt haben. Ist schön, dass es gelöst worden ist, aber ich würde Leute davor warnen wollen, immer zu glauben, dass alles nie ein Problem war und nur ein Kommunikationsfehler. Oft tatsächlich hilft dieser Protest und dass Leute auf die Straße gehen, um den Leuten klar zu machen, dass Sachen wirklich wichtig sind. Und dann erst drehen sich solche Events.
Ja, aber ist doch ein guter Call to Action, oder?
Ja,
also auch. Auch so zum Ende hin unserer Gesprächsrunde, dass es sich eben doch lohnt, auf die Straße zu gehen, ne? Und ja, für das, was für wofür man einsteht, einfach laut zu sein.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ich als Politiker bin darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die auf anderen Seiten auch Druck erzeugen. Deswegen war das unheimlich wichtig, dass die Stadtgesellschaft sich gewehrt hat und gesagt hat, hey, das geht so nicht. Denn das hat mir dann am Ende die Argumente geliefert, um etwas zu tun.
Und Leute, geht auf die Straße. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, es gibt nichts, worauf wir krasser reagieren als Politiker, als wenn Leute E-Mails schreiben oder auf die Straße gehen und Demo machen vor der Bürgerschaft. Idealerweise macht es dann, wenn die Leute dort sind. Und das hilft dann natürlich, wenn man eine Position hat, die vielleicht noch Verbündete braucht, den Leuten zu sagen, aber da sind doch die Verbündeten, willst du gegen die entscheiden?
Mit diesem schönen Schlusswort verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sind am 20.08. wieder am Start und planen dann auch mit Video da zu sein.
Ja.
Freut euch drauf.